Street Art ist in aller Munde und die Stadt als Spielplatz bzw. als Ort, in dem das Geschaffene am besten zur Geltung kommt. Street Artists arbeiten mit den vielfältigsten Techniken und Materialien, um etwas zu schaffen, was nur im öffentlichen Raum zu funktionieren scheint. Doch genau diese Meinung und auch diese These, die bricht gerade ein bisschen. Und darüber werden wir jetzt diskutieren. Seit 2 bis 3 Jahren gibt es einen Street-Art-Hype, der von unterschiedlichsten gesellschaftlichen Gruppen getragen wird. Zuallererst natürlich erstmal die PR-, Werbe- und Marketingagenturen, welche sich der Symboliken bedienen und damit einen eigenen Stil zu schaffen versuchen. Und dass das natürlich nichts Neues ist, sondern quasi auf die alten Dinge, die auf der Straße zu finden sind, basiert, das ist wahrscheinlich allen klar. Ein anderes Beispiel ist die PlayStation 3 von Sony, die als Teil ihrer Marketing- und PR-Strategie mit Schablonen geworben hat, also das Logo von der PlayStation 3 in Städten gesprüht wurde und dann quasi jeder sich gewundert hat, Mensch, das ist ja kein Künstler, sondern es ist ja das Logo von der Firma und auch von MTV, in deren Zwischeneinspielern ist es schon seit langem bekannt, dass die quasi abgeranzte Häuserfassaden nutzen, um darauf krabbelnde Animationen, Symbole, Protagonisten irgendwie rumkrabbeln zu lassen. Ein anderes Beispiel ist, dass auf Berliner Märkten gerade von Fotografen Drucke von Street Art verkauft werden, sprich die Fotografen gehen rum, fotografieren das, ziehen das hoch und verkaufen das, ohne in irgendeiner Weise mit den Künstlern gesprochen zu haben. Und außerdem gibt es eine ganz große Welle von Ausstellungen, also Streetartler, die in Galerien und Ausstellungen zu finden sind, Streetartler, alleine oder mehrere Künstler, die Gruppenausstellungen machen. Und dafür habe ich mir jetzt jemand ins Studio geholt, der als Autor und Grafiker sehr intensiv mit dem Thema verbunden ist. Gemeinsam mit Daniela Krause hat er das Buch Street Art, die Stadt als Spielplatz herausgebracht. Er ist Christian Heinecke und den begrüße ich jetzt. Hallo.
Hallo, grüß dich.
Ja, wenn wir uns angucken, was da gerade passiert, besonders in Bezug auf diese ganzen PR- und Marketingstrategien, die sich der Hip-Hop, Street-Art-Symboliken bedienen, woher kommt das deiner Meinung nach? Also was macht das auch für die Werbewirtschaft so interessant, was Street-Art da zu bieten hat?
Na, ich denke, in erster Linie ist es der Ort, in dem die Streetart auftritt, der interessant ist, weil das ist die Straße, der öffentliche Raum oder der städtische Raum, der teilweise halt nicht mehr öffentlich ist. Und damit wird Streetart halt so ein bisschen rough und illegal auch teilweise oder halblegal. Und das ist einfach so ein Knackpunkt, den ich auf jeden Fall als Grund sehe, warum das halt teilweise interessant ist auch, um das irgendwie für Vermarktungszwecke zu benutzen. Also so eine Roughheit, das ist authentisch irgendwie, das ist irgendwie, das macht eine Gruppe von Leuten, die sich sowas trauen und alle anderen trauen sich es nicht, aber die würden es gern kaufen und deshalb funktioniert das zum Beispiel. Auf der anderen Seite ist natürlich diese Ästhetik gerade total aktuell und zeitgemäß. Also alles, was sich weg von der Schrift bewegt und hin zum Symbol, weil das allgemein verständlich ist, rund um die ganze Welt kann ich Symbole und Comicfiguren verstehen. Und sowas spricht natürlich auch die Leute an. Also deshalb ist es auch brisant. Also Street Art ist auch interessant, weil es niedlich ist, nicht nur, weil es legal ist zum Beispiel. Es ist auch interessant, weil es, sehr kritisch ist. Also spielen viele Faktoren mit rein, die alle interessant sind für eine Werbe. Für einen Werbemechanismus.
Besonders dieses Symbolhafte scheint ja da auch so ein ausschlaggebendes Element zu sein, dass man quasi sich auf besondere Dinge fokussiert. Also bei Street Artler ist das irgendwie eine besondere Art und Weise der Machart oder ein besonderer Charakter, den man überall anbringt. Und dass das ja quasi in der Werbewirtschaft mit Corporate Identity und verschiedenen Logos quasi nicht so viel anderes.
Genau, also es geht fast einher, nur dass es eben nicht die Briefbögen besetzt und die Visitenkarten, sondern halt die Straßen. Im Endeffekt besetzt es einen anderen Raum. Aber das sind sehr viele Parallelen zu finden. Also nicht nur in den Techniken oder in den Ästhetiken, sondern sogar teilweise in den Machern. Also die Street Artists sind teilweise ja auch selber Grafiker und arbeiten tagsüber in der Werbeagentur und nachts kleben sie halt quasi illegal Street Art an die Wand.
Okay, denkst du, dass so ein gewisser Stil, den Streetartler bei seinem Hobby quasi hat, er dann auch übernimmt, wenn er dann vor seinem Laptop sitzt und quasi mit Grafikprogrammen rumspielt?
Auch, also das würde ich nicht verallgemeinern, aber es ist natürlich so ein bisschen Zeitgeist auch. Alles, was im Grafikdesign oder auch in so einer Mode passiert, unterliegt immer gewissen Trends und Streetart ist halt auch ein Trend, genau wie andere Ästhetiken, die halt mit ausgeschlachtet werden.
Wenn wir jetzt mal von diesem ganzen PR-Zeug weggehen, dann wird die Sache eigentlich noch ein bisschen heftiger. Und zwar sieht man in letzter Zeit Werke bekannter Street-Artists also auf der großen internationalen Bühne, in großen Galerien und Kunstauktionen. Und so wurde zum Beispiel ein Bild vom Engländer namens Banksy, das Bild trägt den Titel Bombing Middle England, wurde für 150.000 Euro bei Sotheby's, also das ist eine große Kunstauktion in London, versteigert. Brad Pitt outete sich kürzlich als Banksy-Sammler, wo ihm auch nachgesagt wird, dass dadurch auch der Preis unnötig in die Höhe getrieben wurde, weil wahrscheinlich Brad Pitt da einiges Finanzielles zu bieten hat und auch andere Hollywood-Sternchen finden diese Kunst von der Straße ganz, ganz toll. Kannst du vielleicht mal erklären, was da gerade passiert? Also mit diesen ganzen Galerien und MoMA, also es gibt eine andere New Yorkerin, die in der MoMA ist in New York. Was geht da eigentlich ab? Wie kommt es jetzt in die Galerie auf einmal?
Na, ich denke, ich hau erstmal so ein Ding raus, wo ich denke, woran es liegen könnte. Und zwar bin ich der Meinung, dass es halt an der Charakteristik von Street Art liegt, weil im Endeffekt war ja Street Art immer ungreifbar. Es war nur sichtbar. Es war nicht käuflich, weil es nur auf der Straße zu finden war, im öffentlichen Raum. Und dadurch hat sich Street Art selbst indirekt auch so einen gewissen Kultstatus aufgebaut, als wenn wir es jetzt mal als Kunst bezeichnen, als Kunstform. Weil es halt nicht greifbar war und es war nicht zu haben einfach. Aber naja, man kennt das ja, also viele Sachen bei uns bauen sich einfach darauf aus. Man kann alles haben im Endeffekt und das war halt ein Punkt, den man nicht haben konnte. Und das hat das Ganze natürlich viel wertvoller gemacht und das, denke ich, ist ein Grund, warum jetzt zum Beispiel solche Preise immens hoch steigen, weil es einfach, die Leute wollen es haben und die geben dafür einfach viel Geld aus. Die würden sogar eine Mauer wegreißen lassen, um die sich dann im Endeffekt zu kaufen.
Okay, und wenn wir uns mal angucken, dass da wirklich Arbeiten quasi von Swoon zum Beispiel in der MoMA in New York zu sehen sind, also was ist das für ein Weg, dass quasi ein Street Artist auf einmal in so einer großen bekannten Galerie hängt, also was passiert da, wie funktioniert das?
Ja, das ist ein Weg, den ich selbst auch mitverfolgen konnte, also das passierte alles relativ schnell, es fing ja vor 3-4 Jahren an, also 2003, 2004, habe ich Diskussionen mitbekommen, weil ich eng mit der Szene da auch in Verbindung war. Da war es undenkbar, dass quasi ein Streetartist in einer Galerie sein Bild verkauft. Also überhaupt war es undenkbar, sein Motiv zu verkaufen, was irgendwie auf der Straße reproduziert wurde oder auch verbreitet wurde. Das ging einfach nicht. Da haben sich die Leute vehement gegen gewehrt. Also das war halt ein wesentliches Merkmal von Streetart, dass es einfach nicht käuflich ist. Und das hat sich im Laufe der Zeit einfach so immer mehr gelockert, diese feste Regel. Und also wir in unserem Buch zum Beispiel haben das noch als eine Charakteristik von Street Art niedergeschrieben. Jetzt 3-4 Jahre später kann ich das eigentlich gar nicht mehr vertreten, weil das mittlerweile nicht mehr stimmt. Die Leute haben einfach ihre eigenen Vorsätze nach und nach gelockert und fallen lassen. Im Endeffekt kommt man selbst auch als Künstler in so einen Mechanismus rein, gegen den man sich nicht mal wehren muss oder nicht mal wehren kann. Man wird halt einfach gefragt, hast du nicht Lust, mal das irgendwie in meinen Räumlichkeiten zu machen? Ich habe ja Platz. Und da freut man sich natürlich auch im ersten Moment, weil man hat plötzlich andere Möglichkeiten. Man wird wirklich angesprochen von vielen Seiten und kann sich zeigen. Man kann sich nach wie vor natürlich auf der Straße, aber auch in anderen Räumen zeigen, in der Galerie. Und warum soll man das jemandem verbieten? Als Künstler freut man sich umso mehr. Also wenn man wirklich als Künstler auch auf der Straße aktiv war, ist es natürlich perfekt, wenn man plötzlich in einer Galerie verlangt wird. Und das hat jetzt in den letzten Jahren so krass zugenommen, dass ich mittlerweile auch das Gefühl habe, dass es mehr Ausstellungen innerhalb von Galerien gibt und viel weniger auf der Straße passiert. Das ist so eine Sache, die ich eigentlich ein bisschen kritisiere und auch definitiv schade finde, weil ich halt damals auch die Künstler selbst mitbekommen habe, wie man sich gegen so einen Mechanismus gewehrt hat.
Eine Zahl von 150.000 Euro ist ja erstmal ein bisschen ungreifbar. Also ich kann mir persönlich sowas nicht so richtig vorstellen, ob das nun in so einen Aktenkoffer passt oder wie auch immer. Das ist ein unglaublicher Wert für ein Bild von einem Künstler namens Banksy, der auch angefangen hat, irgendwann das erste Mal mit einer Schere irgendwas auszuschneiden und irgendwo hinzukleben. Ich meine, das ist nun schon ein ganz, ganz großer Weg, den du schaffst, wenn du das schaffst, dann halt versteigert zu werden an irgendeinem Punkt und dann halt so viele Leute es gibt, die sagen, wir wollen das haben, sodass dann diese Auktion halt nicht bei 1.000 Euro endet, sondern bei 150.000. Also es scheint ja auch so eine Aufmerksamkeit unter finanziell potenziellen Leuten geschaffen worden zu sein, die halt sagen, wir haben darauf Lust. Was sagst du dazu?
Na, ich denke einfach, dass es auch so eine Art von Profilierung ist. Also wenn meinetwegen Brad Pitt sich Street Art ersteigert, dann hat das auch viel mit seinem Image zu tun, ja. Also er ist so ein bisschen der roughe Typ. Natürlich gehört das irgendwie dazu, dass man sich da so ein roughes Street-Art-Ding von dem Banksy zulegt. Das ist einfach das könnte sogar eine PR-Masche sein, einfach. Das passt zu seinem Stil, könnte man fast sagen. Auf der anderen Seite liegt es natürlich an Banksys Arbeiten, die sind einfach gut. Das merkt man natürlich. Es gibt viel Brei in dieser ganzen Street-Art-Szene, aber es gibt auch viele Leute, die gutes Zeug machen und Banksy ist natürlich definitiv einer der Künstler, die sehr gutes Zeug machen, meiner Meinung nach. Und das spiegelt sich dann natürlich bei den Preisen auch wieder, weil die Leute merken das natürlich. Das, was er macht, ist absolut brisant, das ist politisch, das ist kritisch, hoch drei.
Nun gibt's Leute, die sagen quasi, dieser Ausverkauf, der da stattfindet, also so wird es von ihnen genannt, eine Formulierung, die vielleicht sogar passend ist, gibt's in New York eine Gruppe, die nennt sich Splasher und die haben sich genau das zum Thema gemacht. Also Werke von bekannten großen New Yorker Street-Artlern werden dort quasi mit Farbe beschmiert, also quasi mit Farbbomben oder sowas, beschmiert und die Kunst ändert sich dadurch. Also das Street Art ist nicht mehr, wie es vorher war, auch wenn es möglich ist, darunter noch zu sehen, wer das vorher war. Und argumentieren dort in einem Manifest, was sie quasi neben sich haben, also daneben immer Pin, auf 16 Seiten und haben da verschiedene Thesen aufgeschrieben. Was sagt Intervention im öffentlichen Raum, was sind deiner Meinung nach die Beweggründe für Leute zu sagen, wir haben was dagegen?
Na, erstmal muss ich sagen, dass es prinzipiell nichts Neues ist, weil das schon ein Charakteristikum der Street Art prinzipiell ist, dass quasi auf die Arbeiten von anderen Leuten reagiert werden kann. Deswegen arbeite ich ja als Künstler im öffentlichen Raum, weil ich genau das auch provozieren möchte, dass Leute auf mein Zeug reagieren. Und deshalb muss ich immer schon damit rechnen, dass mein Bild abgerissen wird, dass es übermalt wird, dass irgendwas damit passiert, dass es mitgenommen wird oder sonst irgendwas oder auch in dem Fall zerstört wird. Was bei den Splashern jetzt neu ist, dass sie natürlich ein Manifest dazu quasi rausgebracht haben und eine ziemlich gute Serie von solchen Farbattack-Bomben da bringen und was natürlich sehr brisant ist, dass sie die Werke von jetzt mittlerweile sehr bekannten Street-Art-Künstlern zerstören. Oder zerstören ist natürlich, sag ich mal, angreifen. Zerstören tun sie die Werke ja nicht mal zwingend. Man könnte auch sagen, sie steigern den Wert der Werke.
Oder sie verändern einfach, oder?
Sie verändern, auf jeden Fall. Es ist ja eine Art von Kommunikation, die da stattfindet. Und das finde ich prinzipiell erstmal nicht verkehrt. Das finde ich spannend, weil was mich persönlich auch daran erfreut, ist, dass es einfach wieder eine Diskussion wachrüttelt. Das war jetzt so ein bisschen abgeebbt in der Szene. Man hat halt einfach viele Sachen mitgemacht, viel passiert, ohne großartig drüber nachzudenken und zu diskutieren. Man lässt sich so ein bisschen mitziehen und deshalb finde ich diese Aktion eigentlich gut, weil sie einfach wieder zur Diskussion, zum Nachdenken anregen.
Wenn wir uns mal angucken, was in diesem Manifest steht, also das ist quasi so ein 16-seitiges kleines Blättchen und dort sind verschiedene Artikel zusammen kopiert und einige Street-Adler sagen wirklich, dass es nun eben nicht von irgendwelchen Trittbrettfahrern gemacht ist, sondern wirklich von Leuten, die sich damit auseinandersetzen, und dort sind zum Beispiel Punkte, die kritisiert werden. Street-Art ist Opfer der Kommerzialisierung. Es verkauft seine Kunst, es wird eine Unterscheidung gemacht, echt versus unecht, und Streetadler werden quasi dafür verantwortlich gemacht, dass es zu Gentrifizierung in Städten kommt, sprich die Mieten steigen, weil mehr Aufmerksamkeit, Touristen und ein gewisses Flair in Viertel kommt. Das sind Sachen, womit die Splasher ein Problem haben. Was ist mit so einer Kritik, dass der große Ausverkauf stattfindet, dass ihr quasi, oder... Wenn ich ihr sage, dann mache ich natürlich für dich als der, der den Blick drauf hat, was machen die Street Adler? Also die machen ja quasi mehr, als sie eigentlich vielleicht sich bewusst werden. Also dass ihre Handlungen haben, genau, ja, mehr und mehr Folgen. Was passiert da? Also
ja, prinzipiell hast du es ja schon gesagt. Also prinzipiell macht der Künstler erstmal viele Künstler, die ich kenne, denken nicht großartig über die Auswirkungen nach, wie soll man das auch machen? Also man weiß ja vorher nicht, was wird passieren, wenn ich das und das jetzt irgendwie, wenn ich hier so ein Cutout mal hinklebe, weiß ich ja nicht, was das in 3 Jahren für Folgen haben kann. Das kann ich überhaupt nicht abschätzen. Und prinzipiell muss ich sagen, dass so ein Kritikpunkt wie der Ausverkauf von Street Art oder der Ausverkauf in dem Fall vielleicht schon von einer Subkultur, weiß nicht, oder von einer Subkultur, wenn man das vielleicht mal so betiteln könnte, das hat schon immer stattgefunden, das ist jetzt nichts Neues. Also es hat bis jetzt mit jeder Subkultur irgendwie ist so ein Ding basiert, deswegen ist das für mich irgendwie kein wirklicher Kritikpunkt. Also warum soll das jetzt mit Street Art nicht passieren? Das ist irgendwie, das verstehe ich nicht ganz. Und so eine Geschichte wie eine Gentrifizierung, die vorangetrieben wird, das ist sicher ein Punkt, aber das habe ich auch selbst miterlebt, weil ich 2004 in Berlin-Friedrichshain gewohnt habe und direkt quasi so einen Gentrifizierungsprozess am eigenen Leib erfahren habe. Das kann ich sicherlich den Künstlern in gewisser Weise vorwerfen, aber irgendwo ist das auch ein bisschen, das gehört halt dazu, das passiert in ganz vielen Vierteln und das passiert nicht erst jetzt, sondern das ist auch in den 70er Jahren in New York schon passiert mit Vierteln.
Ich denke auch nicht, dass Street Art da der alleinige Grund ist für sowas. Also da sind dann wahrscheinlich Restaurants und Shops und Fassaden, die neu gemacht werden und so weiter, auch ganz, ganz wichtige Elemente bei dem
Ganzen. Es ist eine prinzipielle Energie, die einfach fließt. Also es ist halt so, dass wenn ein Viertel günstig zu bewohnen ist, dass viele Künstler dorthin ziehen, sich dort ausleben. Das macht natürlich so ein Viertel irgendwann attraktiv und dann kommen die Leute, die natürlich die Kunst konsumieren, indirekt. Und das ist aber ein ganz normaler Weg. Also das möchte ja irgendwo der Künstler auch, dass sein Zeug gesehen wird und dass er irgendwann so weit ist, dass quasi das Zeug verkauft wird, sage ich mal, in dem Fall.
Ich würde sagen, wir holen gleich nochmal jemand ins Studio, der da direkt beteiligt ist. Er ist Street-Adler und arbeitet hauptsächlich in Berlin und Halle, spielen erstmal Musik und sind dann gleich wieder da. Ja, was liegt nicht näher, als sich mit jemandem auseinanderzusetzen, der quasi intensiv damit sich beschäftigt und das nicht nur aus analytischer Sicht, sondern quasi selber damit zu tun hat, dadurch, dass er selber immer unterwegs ist und Dinge anbringt. Neben mir sitzt Tower, ich begrüße dich.
Hallo.
Ja, wenn wir jetzt uns mal angucken, was wir gerade schon so rausgefiltert haben an Entwicklung, dass es immer mehr Street-Adler gibt, die wirklich auch finanziell daraus Profit schlagen, aus dem, was sie machen. gibt es ja zwei Möglichkeiten. Entweder man sagt, die Leute verraten sich selbst und sind quasi ihrer Idee von der Kunst auf der Straße nicht treu geblieben. Auf der anderen Seite gibt es die Möglichkeit, dass man sagt, die sind einfach clever genug, wenn der Markt da jetzt gerade da ist, dann machen sie da einfach Profit draus. Das ist überhaupt kein Problem damit. Was sagst du dazu?
Ich denke einfach, da sind zwei Punkte oder Sichtweisen zu betrachten. Auf der einen Seite kann man seine Arbeiten draußen präsentieren und das so aus Idealismus machen. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, dass man irgendwie leben muss und jeder Künstler wünscht sich irgendwie durch seine Arbeiten Geld zu verdienen oder mit seinen Arbeiten Geld zu verdienen. Und ich kenne da genug Leute irgendwie oder einige Künstler, die auf der Straße aktiv waren, die Familie haben, die ein Kind haben, irgendwie eine Wohnung, die sie bezahlen müssen und letztendlich durch die Kunst oder durch die Street Art ihr Leben halt, ihr Lebensunterhalt zu verdienen müssen und die gehen auch diesen Punkt ein und gehen in Galerien und stellen dort ihre Sachen aus und verkaufen die auch zu gewissen hohen Preisen. Also kommt natürlich darauf an, wie bekannt diejenigen Künstler sind, aber ich denke mal, es auf jeden Fall sehen das viele so.
Ja. Ist das ein Qualitätsding bei der Frage, was gekauft wird? Also kann man da sagen, dass das proportional ist, quasi Qualität und Kaufpreis? Oder gibt es da so Sachen wie Labels, da und da ist der schon dabei so und so lange, da ist eigentlich egal, ob er nur mal schnell auf eine Wand rotzt und wird trotzdem gekauft?
Das ist eine Sache, wie man sich verkauft, denke ich einfach. Wenn man eine ruhige Person ist und richtig aufwendige Sachen macht, dann kann es schon sein, dass man entdeckt wird und darauf angesprochen wird und auch die Möglichkeit bekommt. Aber wenn man irgendwie schlechte Sachen macht und sich aber richtig gut verkauft, dann hat man sofort irgendwie so viel Kontakte und hat auch dann die Möglichkeit, damit Geld zu verdienen. Also.
Aber kann man davon sprechen, dass die irgendwas verraten? Kann man das den Leuten selber vorwerfen, die sagen, wir machen damit Geld? Kann man das einem Banksy vorwerfen? Ist der nicht einfach davon gerade quasi auf so einem Hype, weil die Leute sagen, wir bezahlen dir nicht 150 Euro für dein Bild, sondern 150.000? Gibt es da eine Möglichkeit, irgendwie ihn dafür verantwortlich zu machen? Weil ich denke mal, es passiert ja. Also es gibt ja wahrscheinlich Neider, es gibt wahrscheinlich auch Streetadler, die sagen, ey, wir würden das auch gern machen, aber unser Zeug will keiner kaufen oder wenn, dann nicht für den Preis. Was gibt's da so eine Diskussion bei den Leuten, mit denen du rumhängst, mit denen du Sachen machst?
Das ist irgendwie schwierig. Also mit Leuten, mit denen ich zu tun habe, also die sind noch nie in die Situation gekommen oder wenige von denen. Und das kann ja jeder für sich selbst entscheiden. Und Banksy zum Beispiel, da ist ein richtiger Hype um ihn. Also wahrscheinlich hat er das noch nicht mal selbst irgendwie geplant gehabt und so. Und er merkt einfach, dass er gute Sachen macht und dass die Leute dafür einfach mal richtig viel Geld bezahlen. Also meine Philosophie ist da eher, okay, die Sache, die ich auf der Straße mache, bleibt auch da, wo sie ist. Und ich werde da nicht großartig leben. Also ich werde damit kein Geld machen, einfach ganz klipp und klar. Also da kann ich dann auch andere kreative Sachen machen, irgendwelche Leinwände bemalen oder sowas und kann halt damit Geld verdienen. Das ist dann auch in Ordnung und so ziehe ich das auch auf. Weil die Straße, da hat es halt angefangen, das war so frei, würde ich sagen. Und warum soll ich es von der Straße wegnehmen und jetzt zu einem Produkt machen und daraus Geld ziehen? Also das kommt nicht in Frage.
Also würdest du ganz klar unterscheiden zwischen Sachen, die du für die Straße machst und Sachen, die du für einen Auftrag machst, die dann möglicherweise von den Leuten gekauft werden, weil sie sagen, wir haben das von dir in der Stadt gesehen und kaufen deshalb auch das, was du für uns quasi persönlich machst?
Die Möglichkeit bestünde, bloß ist natürlich schwierig, denn wenn man mit einem Namen bekannt ist, dann will der Käufer auch den Namen letztendlich in seinem Wohnzimmer hängen haben oder so. Das ist schwierig mit einer anderen Sache unter einem anderen Namen zu arbeiten oder so, das ist ganz klar. Also wenn man unter einem Namen einfach mal 10 Jahre auf der Straße arbeitet, dann ist der Name einfach mal in und nicht den Namen, den man sonst zu Hause macht oder so.
Also okay, und wahrscheinlich auch ein gewisser Stil, oder? Dass ja, sie sagen, genau. Wir wollen jetzt nicht was komplett anderes, sondern wir wollen das, was wir auch in der Straße sehen. Ist genau. Alles ein Paradoxon, auf der einen Seite widersprüchlich, hoch 10, auf der anderen Seite wiederum verständlich und auch alles total verständlich in diesem Kapitalismus, dass es so funktionieren muss. Es gibt 1000 Fragen noch, unsere Zeit ist leider vorbei. Ich würde sagen, dass wir das einfach mal auf unbestimmte Zeit noch fortsetzen.